wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Hier ist eine Halbzeit mit. Wir sind mitten in einer Länderspielwoche. Ossi ist in Frankfurt. Ganz nah. Hier ist eine Halbzeit mit. Wir sind mitten in einer Länderspielwoche. Ossi ist in Frankfurt, ganz nah bei der Nationalmannschaft im Bahnhofsviertel. Also er wohnt im Bahnhofsviertel, die Nationalmannschaft ist am Campus. Er wird berichten von Nominierungen, Trainingseinheiten, Meets and Greets mit Fans und der Nationalmannschaft. Meine Tochter Emmy wird diesen Podcast komplett mitverfolgen. Wir werden schon mal den Blick vorauswerfen auf das Topspiel aller Topspiele in der kommenden Woche. Und Ossi, was haben wir noch? Ach, Nominierung besprechen wir. Was besprechen wir noch?
Den Abschied von Mesut Özil.
Die Ideen von Hansi Flick und den Abschied von Mesut Özil. Besser geht nicht?
Näher geht nicht, würde ich sagen.
Mehr geht nicht. Und besser geht auch nicht, oder Emmy? Viel Spaß.
Eine Halbzeit mit... Der Podcast mit Wolf Fuß und Heiko Ossendorf.
Servus, grüezi und hallo. Einen wunderschönen guten Tag, guten Morgen, guten Abend, wie auch immer. Mein Name ist Heiko Ostendorp, das ist eine Halbzeit mit der Podcast Ihres, Eures Vertrauens und am anderen Ende der Leitung, wie immer, bestens aufgelegt, gut aussehend und in Topform, Wolf Christoph Fuß.
Wer möchte da widersprechen? Hallo. Hallo.
Ich grüße dich,
Wolf. Ich grüße dich zurück. Ich grüße dich zurück. Du bist bei der Nationalmannschaft?
Ja, ich bin bei der Nationalmannschaft.
Ist das eigentlich so, dass die Nationalmannschaft euch da Hotels bucht auch? Oder müsst ihr das alles selbst machen? Oder ist es wie so ein Tross, dass es da so Medienreisen und so weiter gibt?
Ist das jetzt eine ernsthafte Frage? Oder?
Ja, es ist eine ernsthafte Frage. Es ist eine ernsthafte Frage. Nein, also ihr müsst es natürlich selbst bezahlen, das ist klar. Aber dass sich der DFB quasi um... Machen die ja bei Weltmeisterschaften auch. Du kannst ja da die komplette Reise mitbuchen, zum Beispiel.
Nicht mehr, leider. Also weder. Nee, es gab es früher tatsächlich. Gerade bei Auswärtsspielen, bei Heimspielen war es nie so. Ja. Aber bei Auswärtsspielen konntest du tatsächlich über das DFB-Reisebüro, das es damals noch gab.
Okay.
Damals, es ist jetzt noch nicht 100 Jahre her. Also da wurde schon in Farbe gemalt und übertragen. Ja. Aber ich sag mal, bis vor, ich glaube, die WM in Russland, war es auf jeden Fall noch so. Und ich glaube, danach nicht mehr. Da konntest du, wir sind ja früher sogar mit der Mannschaft geflogen.
Ja. Aus Gründen oder aus Faulheit? Oder aus Ressourcen einsparen? Oder?
Warum sie das geändert haben?
Ja, das ist, oder hat es keiner mehr wahrgenommen, weil es einfach so teuer war, der DFB? Wir wissen ja, wirtschaftlich ein schwerer See. Und da wollten sie noch eine flotte Mark extra machen.
Also ich glaube, da kommt tatsächlich vieles zusammen. Also es ist sicherlich Kostengründe auch gewesen, weil natürlich extrem viele freie Journalisten da ja auch unterwegs sind, die tatsächlich dann die Reise selber bezahlen müssen, also aus ganz eigener Tasche, nicht dann vom Arbeitgeber, vom Verlag, das bezahlt bekommen und die natürlich dann gesagt haben, wenn ein Flug oder das Hotel dreimal so viel kostet, als wenn ich selber buchen würde, dann mache ich es halt selber.
Ja.
Das heißt, die fielen schon mal weg. Trotzdem war es bei den großen Turnieren so, dass man sehr gerne auf das DFB-Reisebüro zurückgegriffen hat, weil du natürlich mit nichts was an der Brause hattest. Ne? Du bist du hattest die Transfers vom Hotel zum Training oder zur Pressekonferenz dann mit dabei. Du musstest nicht gucken, wie du da hinkommst und wann und so. Von daher war das schon eigentlich eine sehr angenehme Sache, aber ist irgendwann einfach eingestellt worden, ohne Angabe von Gründen. Mhm. Dementsprechend sind wir wie immer auf uns allein gestellt, traurigerweise.
Ja.
Aber jetzt, da die ja in dieser Woche nur zwei Heimspiele haben, hat sich da jetzt nichts geändert. Also ich bin jetzt in Frankfurt bis Montag und ab Montag dann für zwei Nächte noch in Köln beim Kracher gegen Belgien. Und harre hier der Dinge. Ich bin in Frankfurt, fühle ich mich sehr wohl, wie du weißt, meine alte Heimat.
Ja.
Die trainieren jetzt ja immer am Campus.
Ja, du wohnst auch in deiner alten Heimat, ne? Am Bahnhofsviertel.
Ja? Ja, genau. Ja. Richtig. Viele Freunde hier auch in der Gegend. Und da wird auch mittags schon mal der Löffel heiß gemacht. Nein, Spaß beiseite. Also es ist wirklich, ich habe hier ein Hotel, was ich immer nehme, direkt am Bahnhof, das stimmt, ist natürlich verkehrstechnisch gut angebunden, aber dafür mit den Gegebenheiten, die muss man in Kauf nehmen. Also es ist schon hier ein bisschen was los rund um den Frankfurter Hauptbahnhof, aber das ist auch nicht neu.
Wie, das war ja jetzt die erste Zusammenkunft, ne, einer deutschen Fußball-A-Nationalmannschaft nach dem vorzeitigen WM aus.
Exakt. Und wir haben ja beim letzten Donnerstag noch nicht drüber sprechen können, über das Aufgebot logischerweise, weil das erst am Freitag kam. Und es war ja dann doch die ein oder andere, also sage ich mal so, Hansi Flick hat mehr durchgemischt, als es zu erwarten war. Und ich glaube, darüber sollten wir reden. Also ich weiß nicht, wie es bei dir angekommen ist. Mich hat es insofern überrascht. Also es war ja angekündigt und auch klar, dass er den einen oder anderen mal sehen will, dass es jetzt am Ende 6 Spieler sind, die noch nie dabei waren. Es gab es, glaube ich, seit zig Jahren nicht in der Form. Und ich find's ein bisschen überraschend, weil ich davon ausging, dass er schon auf dem Trichter ist, seine Mannschaft auch einspielen zu wollen. Also den Hauptkader, nenne ich das jetzt mal.
Ja, also Kernkader.
Ne? Kernkader, richtig. Ja. Jetzt hat er aber 10, ich glaube 10 oder 11 WM-Fahrer sind zu Hause geblieben, wo du ja weißt, dass die logischerweise zurückkehren werden. Von Thomas Müller über Ilkay Gündogan, Toni Rüdiger, brauchst du jetzt nicht alle aufzählen.
Ja,
ich... Lass es uns diskutieren. Also meine Meinung dazu ist, ich finde es schon wieder, es ist schon wieder so ein bisschen Hansi Flick. Was ich damit sagen will, ich finde es nicht wirklich konsequent. Also letztes Jahr hieß es, wir hatten zu wenig Zeit vor der WM, uns einzuspielen. Wir müssen die wenige Zeit, die wir hatten in den Abstellungsperioden, die müssen wir halt nutzen. Es ist wichtig, dass wir uns im Training die Abläufe und so weiter, das konnten sie alles nicht machen, weil gab zu wenig davon und waren dann auch immer wieder mal wichtige Spieler verletzt oder aus anderen Gründen nicht dabei. Jetzt hast du noch 10 Spiele bis zur besagten Heim-Europameisterschaft.
Ja.
10 Testspiele, was ja schon mal ein Nachteil ist, haben sie auch oft genug betont. Aber dann hätte ich jetzt damit gerechnet, dass ich in der Zeit versuche, wirklich dann auch alle dabei zu haben, die wichtig sind, um eben diese 10 Tage zu nutzen. Also ich meine, die trainieren hier sehr intensiv und eben erstmals auch am Campus die ganze Woche.
Ja.
Und dann hast du von Leroy Sané über Gündogan, über wie sie alle heißen, sind zu Hause.
Hm.
Finde ich schräg. Also Flick wurde natürlich auch darauf angesprochen.
Sagt was?
Ja, er hat, also wenn ich das alles richtig interpretiert und verstanden habe, Wolf, du weißt, das ist manchmal schwierig, ist nicht meine größte Stärke, diese Dinge, die mir mitgeteilt werden, dann auch richtig
umzusetzen.
Ja, genau.
Ja.
Dann ist das jetzt im März so, auch im engen Zusammenspiel mit der U21, die direkt nebenan trainiert. Toni Di Salvo, U21-Trainer, war auch am Montag mit auf der PK.
Und es gab ja auch ein Get-Together, ne? Richtig. Also mit beiden, das habe ich gesehen.
Die Bilder wurden gespiesen, Foto gemacht und so weiter. Und so Blümchen ausgetauscht und so Speed-Dating mit der
Das finde ich übrigens eine schöne Geste. Also das sind Bilder, die mich erfreuen, aufrichtig erfreuen.
Ist ja auch so.
Weil du es in den Vereinen ja auch so hast, dass die Nachwuchsleistungszentren oder zumindest mal die höchste Nachwuchsklasse immer so in Sichtweite zu den Profis. Und immer wieder ist mal einer dabei und einfach diese Herausforderung zu spüren und diesen Willen zu spüren, aus einem U21-Nationalspieler einen A-Nationalspieler zu machen. Und guck mal, wie die das machen und guck mal, wo die sind. So, das finde ich gut. Also das glaube ich, schafft Anreize.
Total. Macht auch Sinn, wie du sagst.
Weil es ja auch um Identifikation mit der Nationalmannschaft geht und gerade das, was nachrückt mit Sicht auf 26 oder 28 oder 30. Ne? Und das sind ja von der U21 mutmaßlich der ein oder andere dabei, den es dann betrifft, auch für diese Jahre. Also so diesen Geist schon mal zu spüren, finde ich gut.
Also, absolut. Also das, das ist der, würde ich genauso unterschreiben. Das ist halt so der, auch mit Blick auf die EM, ne? Also du darfst nicht vergessen, die U21 ist amtierender Europameister,
ja.
Hat im Sommer wieder eine Europameisterschaft vor der Brust.
Ja. Ja.
Und da jetzt nochmal eben so diesen Geist zu wecken und zu sagen, guck mal, ihr seid auch nah dran und nächstes Jahr ist hier die große EM im eigenen Land.
Richtig,
genau. Finde ich absolut richtig und auch gut. Und eben, wenn du diese Möglichkeiten hast mit dem Campus und die trainieren da jetzt dem an, die beschnuppern sich so ein bisschen, das finde ich total gut.
Ja.
Montag gab es ja dann ein öffentliches Training, das erste Mal seit, was schätzt du?
Weiß ich nicht.
4 Jahren.
Echt? Krass, waren da also Zuschauer, mit, also nicht Medientraining, sondern wirklich, wie viele waren da?
2000.
Enttäuschend eigentlich, ne?
Also ich war schockiert, ist wieder vielleicht ein Regal zu hoch gegriffen, aber ich hatte im Vorfeld mal nachgeguckt, das letzte Training war, also wo sie das so gemacht haben, dass Familien, das ist ja vor allen Dingen für Kinder halt hauptsächlich,
ja,
ne?
Ja.
Die kommen können, weil danach nehmen sie sich dann auch wirklich mal eine Stunde Zeit und gehen einmal um den kompletten Platz und schreiben wirklich Autogramme, machen Selfies und so. War 2019 in Aachen,
ja,
am ehrwürdigen Tivoli.
Ja.
Da kamen 30.500.
Ja, da siehst du das Gefälle.
Oder? Finde
ja,
ich auch.
Ja.
Also das ist ein Spiegelbild dessen, wie sich der Stellenwert der Nationalmannschaft in der Zeit entwickelt hat. Und das finde ich schon krass.
Ja. Ja.
Also es waren wirklich schönes Stadion da am, ich weiß nicht, ob du es kennst, Bretanobad in Frankfurt.
Ja.
Da spielen die Frauen normalerweise.
Ja.
Gehen so ein kleines 5.000-Mann-Stadion mit 2 Tribünen. Schnuckelig, genau. Ich würde sagen, auch dem Rahmen angemessen.
Mhm.
Ich hätte aber damit gerechnet, dass du die 5.000 dann halt auch echt relativ schnell voll hast. Ne? Und es waren, also mit viel Wohlwollen waren es wirklich 2.000. Und das ist dann schon irgendwie, du kommst dahin. Ich hatte mir diese Bilder extra nochmal rausgesucht, auch in Aachen. Ne? Das war ein, es war ein Familienfest den ganzen Tag.
Ein Happening,
ne?
großes Happening.
Genau, genau. Da kamen die vorher an, 2 Stunden und haben dann und geplaudert und dann gab es Sprechchöre und Plakate und alle hatten Trikots an. Am Montag, da waren 1.500 Leute, 2.000 vielleicht, das war's. Also es hat, gab eine super Bratwurst, eine der besten Bratwürste, die ich seit langem
gegessen habe. Das auch noch, also die Rahmenbedingungen waren außergewöhnlich.
Absolut, absolut. Ja. Aber es gab keinen einzigen Sprechgesang oder es wurde kein Spieler gefeiert. Es gab warmen Applaus als Rudi Völler ein paar, natürlich, wer sonst, ein paar Worte.
Dafür ist er da.
Dafür ist er da, genau.
Ja.
Ein paar Worte an die ans Publikum richtete und dann war auch nur die Hälfte der Mannschaft auf dem Platz, weil es war eine Regenerationseinheit. So, und die anderen sind dann halt so, Gnabry und Co. sind dann halt eine Runde gelaufen und haben am Autogramme geschrieben. Das haben sie alle gemacht, gar kein Vorwurf.
Mhm.
Aber es war so, du hast nicht das Gefühl, dass, was wir schon mal besprochen haben, ne, dass die...
Naja, aber das ist ja... also das
Euphorie
ist, so ist es ja auch. Genau so ist es ja auch.
Genau.
Machen wir uns nichts vor. Das ist der Stellenwert der Nationalmannschaft im Moment.
So ist es.
So, und 2000 Kiebitze, mehr ist es nicht. Das ist so, okay.
Kinder, die sich freuen, die mal zu sehen, ne?
Ja, genau.
Und mehr ist es nicht, genau.
Aber keine Ekstase, kein...
Keine Euphorie, keine...
Keine Euphorie,
kein Durchdrehen. Ich hab dann beispielsweise in der gleichen Woche Argentinien hat...
Ja, gut.
Wie viel, was hatten die? 2 Millionen Tickets.
2 Millionen, ne?
Ja.
Und die haben der Verband hat es extra über eine Agentur verkaufen lassen, damit sie sagen, wir haben keinen Vertrag damit.
Ist das so?
Ja, klar.
Ja, gut.
Also wir sind es nicht schuld. Ja. die Agentur ist der Bösewicht, so mehr oder weniger.
Aber da siehst du mal, ne? Also
ja, aber das eine ist das Weltmeisterland und das andere ist halt kläglich gescheitert. So, mit allen Problemen, die noch dazugehören.
Definitiv.
Ich meine, man kann ja nicht jahrelang sagen, dass sich die Nationalmannschaft von der Mitte der Gesellschaft weit entfernt und irgendwann festhalten, dass sie so weit entfernt ist von der Mitte der Gesellschaft wie niemals zuvor und dann erwarten, dass da 30.000 kommen, die den Hut hochwerfen, wenn die Gladiatoren da einlaufen und Dehnübungen machen.
Ja, nee, du hast ja halt, recht. Aber es wird dir halt in so einem Moment dann einfach
gewahr. Ja, da wird es dir gewahr. Absolut.
Knallhart vor Augen geführt.
Voll.
Und
voll.
ich lass uns mal über den Kader ein bisschen spazieren. Ne? Ich finde ja. das ja, wie gesagt, ich glaube, dass es gut und richtig ist. Rudi Völler und Hansi Flick haben ja auch haben ja schon die große Keule rausgeholt am Montag und haben sich ja was überlegt, auch wie sie das alles einfliegen. Und ich finde, ich hatte gestern ein Interview mit Mario Götze.
Ja.
Und wir haben lange über diesen Weg bis 2014 gesprochen, also den ja. Weg zum WM-Titel.
Ja. Ja.
Und der fing ja irgendwo 2009 wahrscheinlich, ticken eher vielleicht sogar an. 2009 ist die U21 auch Europameister geworden. Und da waren halt Neuer und Boateng und Özil und die waren da halt alle dabei und haben sich dann über die Turniere 2010, 2012...
Darf ich dir was sagen?
Ja, ja.
Ich würde es noch früher ansetzen. Ich sag mal, Geburtsstunde, Geist und Seele 2006.
Wahrscheinlich,
und davon, ja. Und davon zehrst du und wenn du dann immer wieder nachlegst und die haben ja einen Holzscheit nach dem anderen reingelegt, dann kriegst du eine gludernde Lot.
Ja, ja.
Ja, genau. Nein, also...
Du hältst es am Köcheln und es wird immer größer. Ne?
Ja, so. Exakt. Ja.
Und das war ja kein Zufall, da bin ich ja dabei. Völler hat dann noch mal weiter zurückgeguckt, der ist ja auch schon ein bisschen länger dabei. Der hat gesagt, 82 sind wir mit der U21 Europameister geworden und 8 Jahre später Weltmeister geworden. Auch da waren, das hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm, weil das ist echt zu lange her.
Ja.
Auch da waren, glaube ich, 6 oder 7
genau.
Spieler
der, so ist es. So
der
ist es, ja.
Startelf, ne, waren ja. dann auch ja. bei der 1990 dabei. So, und der Plan ist jetzt natürlich, das gleiche in eine ähnliche Richtung zu schieben. Ob das dann immer so schablonenmäßig, blaupausenmäßig passt.
Ist ja klar. Aber du brauchst ein Erweckungserlebnis.
Ja.
Und diese Chance, und das haben wir ja immer gesagt, die bietet 2024 hier.
Ja. Ja, die muss es auch sein, langsam. Also.
Klar, aber du brauchst jetzt einen Knall.
Genau. Und Knall wäre dann wahrscheinlich nicht mal gutes Turnier, schönes Wetter und die beste Bratwurst und Viertelfinal aus, sondern also da ist schon eher, also unter den letzten 4 solltest du tatsächlich schon.
Ja, ich sage Halbfinale, ja. Halbfinale, du musst mal wieder so spät ein Ding gewinnen.
Ja, genau, so ein Momentum.
Ein bisschen mehr, ne? Bitte, du brauchst so ein Erweckungserlebnis.
Ja. Odonkor, oder?
Sowas in der Art. Sowas in der Art.
Ja.
Dass dann mal Elfer gehalten werden. Es klingt jetzt so komisch, weil es ist Fußball, 11 gegen 11.
Ja, aber stimmt. Aber
trotzdem, so emotionale Flächenbrände legst du werden getriggert durch ganz vermeintlich kleine Ereignisse. Einer hält einen Elfmeter. Genau. Oder einer macht 90 plus 5 das Tor.
Genau.
Damit der ganze Kahn ins Laufen kommt.
Oder und dann, du schlägst
und dann hast du plötzlich Euphorie. Ja.
Genau, schlägst mal an von den ganz Großen, ist auch lange her.
Ja.
Von daher, wir waren beim Kader, Wolf. Wir haben über die Namen noch gar nicht gesprochen. Wie überrascht warst denn du über, ich sag mal, so einen Berisha, den konnte man jetzt erwarten, sag ich mal. Thiau ist jetzt im Nachgang erst nominiert worden, finde ich aber auch nachvollziehbar, einen Innenverteidiger zu holen, der mit der AC Milan im Viertelfinale steht, der Champions League, der sich da hochgemausert hat.
Ja, hat sich gemausert, absolut. Absolut, das ist ein klassischer Mauserer. Ja. Ein
reiner Mauserer.
Ja.
Aber so jemand wie Wagnermann, da haben halt schon...
Also Wagnermann habe ich... Also das ist ja... Wagnermann ist... tatsächlich unverständlich für mich. Ich will dem Jungen gar nichts, wirklich.
Absolut.
Also das ist auch vielfach missverstanden worden. Das ist echt ein guter Fußballer. Das wirklich.
Braucht man gar nicht drüber reden.
Aber wir reden jetzt darüber, dass der beim VfB Stuttgart, wenn man zur erweiterten ersten Elf gehört. Mit viel Wohlwollen. Und das ist ein Bundesligist in schwerer See. Und das ist jetzt nicht derjenige, der den Bundesligisten in schwerer See halt zieht. Also wir hatten das ja jahrelang mit Hector in Köln zum Beispiel. So, das war ein Außenverteidiger, das war ein herausragender Außenverteidiger, der halt das Pech hatte, in einem Club zu spielen, der gegen den Abstieg spielte. Und genauso konnte man das auch interpretieren. Ein Außenverteidiger von internationalem Format, der in Köln gespielt hat, der in Köln auch herausgeragt ist, der dann Kapitän war, etc. Also klar, der Littens hast du es auf den Positionen nicht so dicke. So, dann ist Hector plötzlich Nationalspieler. Also ist Hector Nationalspieler. Und alle sagen, ja, klar, ist ja ein Guter. Ist auch ein Guter, so. Und bei Wagnermann ist es, zum einen ist er sehr jung, zum anderen hat er ein bisschen Verletzungsprobleme gehabt. Ich kenne so die Historie, auch so ein bisschen die jüngere Historie. Er hat dann auch in Hamburg in der letzten Phase dann nicht gespielt, weil der Wechsel schon feststand. Da war dann irgendwie unklar, ist er noch, hat er überhaupt noch Bock? Ja, oder ist er mit den Gedanken schon in Stuttgart? Dann hat er sich in Stuttgart verletzt, dann war er lange nicht, hat er lange nicht gespielt, dann mal punktuell. Jetzt so die letzten Wochen halt immer mal wieder eingewechselt worden, dann mal von Anfang an gespielt. Also, was ich damit sagen will, ist, eine Nationalmannschaftsnominierung hat sich jetzt nicht aufgedrängt. Von seinen Alltagswerten her. So. Jetzt kann ich nichts beurteilen, einfach weil ich es nicht weiß, was Hansi Flick in ihm sieht. Vielleicht sieht Hansi Flick in ihm das Juwel. Und er sieht das, was Tim Walter nicht gesehen hat, und er sieht das, was Bruno Labbadia noch nicht sieht.
Es muss kann ja sein. Geben, ne?
Weil ja, kann ja sein. Also kann
er nicht
also,
gewürfelt haben. Ja.
Deshalb sind vielleicht auch Tim Walter und Bruno Labbadia nicht Nationaltrainer, sondern Hansi Flick. Also ich lasse mich ja gerne überzeugen. Ich will, das ist jetzt so, Joscha Wagnermann wird jetzt immer wieder genannt. Wie kann der den jetzt einladen? So, in dem Fall sage ich, der wird einen Grund haben und dann guckt man sich's mal an. Oder er will ihn sich mal angucken. Ich glaube jetzt auch nicht, dass der großartig Spielzeit bekommt in den nächsten zwei Spielen. Ich glaube, dass es ihm in erster Linie darum geht, ihn im Training mal zu sehen, weil er irgendwelche Anlagen sieht, die er offensichtlich für außergewöhnlich empfindet.
So ist es.
Und dann ist es sein gutes Recht. Ich bin, aber das ist der Gedanke von dir, den ich nochmal aufgreifen würde. Ich bin trotzdem überrascht, dass er, ob der geringen Anzahl an Spielen, die er noch hat bis zur Euro, und wir haben ja darüber geredet, der wird jetzt voll über Ergebnisse abgerechnet.
Jedes Spiel, ja.
Ja, es ist ja. Im Prinzip, ist, also wenn der jetzt, was ist das erste, Peru?
Mhm.
Ja, also wenn der jetzt Peru verliert oder es wird so ein sperriges 1-1 oder so, es wird ihm ja keiner abnehmen, ja, die müssen sich, das ist ein neu zusammengestellter Kader, genau. Der muss sich erst so zusammenfinden. Das kauft ihm ja keiner ab.
Nein, das will auch keiner
sondern mehr. Sondern im Prinzip willst du jetzt ja sehen, dass sich was aufbaut. Also du willst ja jetzt positive Ansätze. Brauchst du ja auch.
Um in deinem Bild zu bleiben, das Feuer muss jetzt langsam mal angezündet werden. So, ne?
Also. Ja, das Feuer wird übers Turnier angezündet.
Ja, aber du musst es jetzt schon mal, du musst die Scheide schon mal bereitlegen, sozusagen.
Ja.
Und das Papier schon mal reinstecken.
So. Ja, absolut. Ne? Absolut.
So, und da bin ich völlig bei dir. Es wird nicht mehr so kommen, wenn die jetzt 2-0 am Samstag gegen Peru verlieren, dann wird keiner mehr sagen, ja, mein Gott, ist halt ein Ausrutscher, war ein Testspiel, wir haben viel experimentiert, sondern dann brennt die Hütte.
Das ja, ist, absolut.
100%. Und das weiß auch Hansi Flick, glaube ich. Dessen ist er sich 100%ig bewusst.
Ja.
Auf was ich vorhin hinaus wollte, ich glaube, da sind wir vor 4 Minuten mal angefangen, als du gefragt hast, was ist denn jetzt der Plan dahinter? Ich glaube, der Plan ist wirklich, sieht vor, das jetzt im März so zu machen, auch eben mit diesem Schulterschluss mit der U21, weil im Juni müssen sie ja dann, also bei der nächsten Abstellungsperiode, müssen sie ja schon entscheiden, wer geht zur EM, also zur U21-EM. Und da hat Hansi Flick zum Beispiel gesagt, bis auf Wirtz und Musiala, die dem Ganzen entwachsen sind und seien, kommt dafür jeder in Frage. Und das wollen sie jetzt im Prinzip, haben die jetzt 2 Kader hier, die jetzt ein bisschen durchgemischt werden und entscheiden dann bei der nächsten, aufgrund dieser Erfahrung jetzt in den 10 Tagen und der beiden Testspiele, die beide Mannschaften ja haben, gucken sich das dann bis Juni noch an und werden dann im Juni entscheiden, so, die gehen zur EM und die nicht. Und die sind da finde ich wiederum den Gedanken auch nicht doof zu sagen, es ist ja für den einen oder anderen auch nochmal so eine U21-EM, kann dann natürlich auch nochmal ein Turnier
total
sein, auf dem Weg zur großen EM, wo du dann ne, Erfahrungen sammelst und.
Absolut. Also du kannst, vielleicht sieht es Hansi Flick jetzt auch so, dass es, wenn es nochmal 2 Spiele gibt, wo er sich was angucken kann, ne, dann sind das jetzt die Spiele. ehrlicherweise ist es so. Also, das.
Trotzdem, ja, bin ich. Nochmal, diesen Teil kann ich verstehen. Den Teil, den, ja. den ich nicht verstehen kann, ist wirklich zum Beispiel Sané. Ich nehme den jetzt mal, weil der natürlich jemand ist, der immer polarisiert und den man ja. auch, wo es jetzt so heißt, ja, wollte er dem Denkzettel verpassen und ist das jetzt eine Quittung für seine Leistung? Wenn es das wäre, ja. was man ja sogar nachvollziehen könnte, dann formulier es doch so. Also warum sagt Hansi Flick dann nicht so, pass auf, der Leroy war zuletzt nicht so bei Bayern, hat nicht mehr gefunden wie zuletzt und es ist jetzt vielleicht einfach gut, wenn er mal zu Hause bleibt und eine Denkpause bekommt. Kann er doch sagen. Wäre, glaube ja. ich, auch, würde wahrscheinlich sogar Sané verstehen.
Oder? Ja, weiß ich nicht. Das weiß
ja,
ich
okay.
nicht. Das ist ja, das sind ja sensible Gebilde.
Aber du weißt, worauf ich hinaus will. Es macht doch ja. keinen Sinn zu sagen, und das war mitunter eine seiner Darlegungen, war, ja, der soll jetzt halt, der hätte hier dann nicht gespielt, weil wir andere sehen wollen. Also er hätte keine Einsatzzeit bekommen. Und dann ist es doch besser, wenn der in München trainiert. Ich sage, hä? Also ist das der gleiche Hansi Flick, der vor einem Jahr jedes Mal gesagt hat, es ist so wichtig, dass wir alle zusammen haben, weil wir dann auch in den Trainingseinheiten und wir machen ja auch viel Taktikanalyse und so.
Ja.
Und jetzt ist der einfach in München. Und ja nicht nur Sané, sondern 10 andere auch noch. Die bei der EM im Normalfall dabei sind. Also Toni Rüdiger, Ilkay Gündogan, brauchen wir nicht drüber reden. Das sind ja Spieler, die bei der Euro nächstes Jahr dabei sein werden, wenn nicht irgendwas passiert.
Ja.
So, und dann frage ich mich, wenn das doch so wichtig ist, wie du jetzt ein Jahr lang erzählt hast und was ich ja auch nachvollziehen kann, dann verstehe ich nicht, warum man die jetzt freiwillig zu Hause lässt. Und den Kader dann auch, der hätte ja jetzt 26 mitnehmen können, jetzt sind es noch 23, die herumspringen. Warum schöpfst du es nicht aus? Und davon sind 6 schon, ich sag mal jetzt eher Leute, die du mal gucken willst, die du dir mal anschauen willst.
Ja.
Also es ist, ich habe viele Fragezeichen, Wolf, ehrlich. Also ich vielleicht bin ich auch zu doof, aber ich verstehe.
Auch das ist auch ja.
Auch das.
Da hast du einen ganz ganz gewaltigen Punkt.
Nein, aber man redet ja auch viel, weiß ja, wie das läuft. Ne? Man redet ja auch viel mit, also ich habe auch aus der Mannschaft gehört, dass es nicht jeder versteht. Und Joshua Kimmich hat sich ja beispielsweise am Sonntag auch so in die Richtung geäußert, dass er überrascht war, wer alles zu Hause bleibt und wer alles hier ist.
Ja.
Vielleicht ist der geniale Masterplan und in einem Jahr sitzen wir hier, Wolf, und sagen...
Naja, am Ende, weißt du, am Ende, geht es über Ergebnisse. Über die Ergebnisse wird er abgerechnet. Das ist so. Die Kreditlinie, die er hatte im Hinblick auf die Weltmeisterschaft, die ist aufgebraucht. So, da hat man ja gesagt, der Hansi wird schon wissen, ne? Also, was der damals mit den Bayern gemacht hat, während des Champions League Turniers, etc. etc. Das ist kein schlechterer Mensch geworden, ist auch kein schlechterer Trainer geworden. Nur Fakt ist, dass aus unterschiedlichen Gründen die Nummer in Katar nicht aufgegangen ist. So, und da spielen ganz viele Faktoren mit rein, aber man darf nicht vergessen, auch der fußballerische Faktor spielt mit rein. Also jetzt nur alles auf die Binde zu schieben, ist Käse.
Total.
Ne? Also, und alles auf die äußeren Umstände zu schieben, da war viel Druck drauf. Also, aber das wäre, man hätte viele Argumente gefunden für ein Viertelfinale aus, so, aber es war kein Viertelfinale. Und es war nicht so, dass da mit herausragender Leistung geglänzt wurde und man einfach nur Pech hatte. Das haben sie ja mittlerweile auch eingestanden.
Total. Und ich finde es auch.
Sondern dass auch strukturell einfach inhaltliche Fehler gemacht wurden. Also so selbstkritisch war er auch. Ne?
Ja.
Also entsprechend musst du auch daran.
Trotzdem ist es immer wieder, finde ich, jetzt auch in diesen Tagen, egal mit wem du sprichst, vielleicht ist das ja auch, das sollen die intern, das können die, glaube ich, besser, als wir das jetzt tun. Weil sie halt vielleicht noch detaillierter wissen, was tatsächlich schiefgelaufen ist oder was dazu geführt hat. Aber egal, mit wem du hier sprichst, hast du immer mehr das Gefühl, die Analyse der WM oder die Nachbetrachtung der WM wird von Tag zu Tag positiver. Also es war wirklich so. Es war ja gar nicht alles schlecht, stimmt.
Ja.
Ja. Würde ich es war nicht alles schlecht. Es war sogar auch einiges gut. Ja, würde ich auch noch unterschreiben. Und am Ende sind wir ja nur an diesen 10 Minuten gegen Japan gescheitert. Hm, weiß ich nicht, weil du hättest
ist ja... Ist ja auch nicht falsch.
Eben, es ist
ja
nicht falsch, aber ja. Es ist auch nicht...
Es ist halt auch nicht richtig, ne?
Genau. Es ist halt nicht falsch, aber es ist auch leider auch nicht richtig, weil du hättest ja auch Spanien schlagen können, sage ich dann dagegen.
Ja, so. total. Und es wäre interessanterweise, wäre es möglich gewesen.
Genau.
Ja.
So.
Ja, also, ja, also ich gebe dir völlig recht. Aber ich bin erstmal, stehe Hansi Flick nach wie vor wohlwohlend gegenüber.
Ich stehe mit einem Fragezeichen mittlerweile, weil eben weil ich viele Sachen einfach nicht verstehe, die ich haben wir schon auch oft drüber gesprochen, was bei der WM, vor der WM, rund um die WM vielleicht, was man ihm anlassen kann.
Ja.
Wie du sagst, er ist ja ein guter Trainer und ein guter Mensch und so und auch jemand, glaube ich, der sich schon sehr viele Gedanken macht über das, was gelaufen ist und Ansätze findet. Nichtsdestotrotz ist jetzt, du hast ja am Anfang gesagt, es ist die erste Nominierung nach der WM und die hat mich in drei, vier Tage, da bin ich jetzt noch nicht so, dass ich sage, ich habe das Gefühl... Hört man das?
Ja, ja.
Es geht nach vorne und du hast den Spirit und angefangen von der Nominierung, die viele Fragezeichen zurücklässt, bis hin zu dem, was jetzt bis hier geäußert und formuliert wurde. Ich bin gespannt, wirklich. Ich bin wirklich gespannt. Und ich habe Zweifel. Das ist so vielleicht das richtige Wording. Also
ich gucke mir das in Ruhe an und dann sagen wir vielleicht nächste Woche Donnerstag, guck mal da an sie. Hat er sie alle, der Wagnermann macht 3 Tore. das ist vielleicht. Doch super gelaufen. Das hat einfach keiner gesehen. Ja, nein, das ist ja.
Deswegen.
Es geht um die Ergebnisse. Und wir können jetzt vorher können wir viel rumphilosophieren und können uns dann hinterher auf die Schulter klopfen und können sagen, guck mal, wir haben es ja gleich gesagt.
Wie wir es am liebsten machen, meinst du?
Wir haben ja gleich gesagt, Squatsch. Ja.
Genau.
Aber wir sind dann auch nicht in der Situation und ich denke jetzt erstmal, er wird sich schon irgendwas dabei gedacht haben. Also entsprechend lasse ich es auf mich zukommen, um dann nachher schlaubi-schlumpfmäßig daherzureden oder ihn zu verteidigen oder auch nicht.
Sag mal,
also letztlich muss man sich ja klar machen, und das kommt ja häufig zu kurz, er will ja dasselbe wie alle anderen. Er will ja Erfolg. Also er macht ja die Dinge, um erfolgreich zu sein.
Genau, er wird jetzt nicht absichtlich...
Und das ist der Gedanke fehlt mir mitunter, dass man halt, also wenn ich so lese und so kritische Berichterstattung verfolge, dann habe ich schon mitunter den Eindruck, dass die denken, er will irgendwas Komisches. Nee, er will nichts Komisches. Er will maximalen Erfolg. Er will Europameister werden. Und dafür versucht er alles.
Ja, dennoch ist es ja unsere Aufgabe auch, das Ganze zu bewerten und einzuordnen und zu sagen, nachvollziehbar oder vielleicht auch weniger nachvollziehbar. Am Ende hast du ja komplett recht, geht's nur darum, was die Ergebnisse bringen. Und das jetzt mehr denn je... Weil auch wenn es nur 10 Testspiele sind, wird jedes, glaube ich, jetzt bewertet werden wie ein Turnierspiel fast schon.
Ja.
Und auch jeder Spieler, der da auf dem Platz steht, wird schon mit Blick auf die EM bewertet werden, hundertprozentig.
Ja.
Und das ist auch richtig so, weil dafür sind es tatsächlich dann nur noch 15, 16 Monate, bis es losgeht. Ne? Wie hast du denn die anderen gesehen? Also ich sag jetzt mal Marius Wolf.
Finde ich eine super Nominierung.
Weil er auch, also
Flick also, weil hat ich so, finde, Flick das hat ist ja halt so das,
ja. Er bringt ja auch ein bisschen was anderes rein, ne? Und du hast, finde ich, wenn du alle einzelnen durchgehst von den Neulingen, setzt Flick offenbar jetzt schon ein Zeichen eher Richtung Körperlichkeit.
Ich sag dir was. Marius Wolf ne, ist kein geborener Nationalspieler, weil er nicht mit dem außergewöhnlichen Talent gesegnet ist. Ne?
Weißt du, mit wem ich den sofort verglichen habe, als ich den hier 10 Minuten beim Training gesehen habe? Kevin Großkreutz.
Ja, ganz genau. Also das ist halt einer, der hat sich in diesen Status der hat sich diesen Status erarbeitet durch das, was in den letzten anderthalb Jahren passiert ist. Das ist eine solche Bedingungslosigkeit und Hingabe, die bei uns im Kader einfach, also im Nationalmannschaftskader einfach gefehlt hat. Und deshalb finde ich, Marius Wolf ist, also dass der verpflichtet wurde oder jetzt nominiert wurde, das finde ich total, total gut. Und das kann ich nur 3-, 4-, 5-fach unterstreichen.
Check, würde ich einen grünen Haken machen, weil ich finde, Großkreuz ist insofern ein gutes Beispiel. Natürlich, A, kommt er vom gleichen Verein, B, hat er die gleiche Position gespielt und ist genau so, wie du sagst, ich sag mal, limitiert, ohne es respektlos zu meinen.
Nein, das ist nicht limitiert. Er musste sich alles erarbeiten.
Ja, doch, aber es ist ja limitiert. Das ist ja kein Florian Wirtz oder kein Musiala, sondern es ist jemand, der über den Kampf kommt, der sich alles erarbeiten muss, der marschiert.
Ist ein guter Fußballer. Er ist
mit
ein guter
Leidenschaft
Fußballer.
Und Einsatz, ja. Vieles wettmacht. So. Und deswegen finde ich auch, und das ist eine neue Komponente, gerade auf der rechten Seite, wo du ja sonst ja das nicht hast, kann man einfach so sagen. Auf der anderen Seite, links wiederum, hätte ich da jemand erwartet, der genau das mitbringt und auch schon dabei war, und über den redet gar keiner mehr. Robin Gosens.
Ja. Ist ein ähnlicher Typ.
Oder? Ja. Und überleg mal, 2 Jahre zurück, Deutschland-Portugal, Europameisterschaft, Deutschland lag Robin Gosens zu Füßen.
Ja, total.
Ein Spiel, wo wir alle gesagt, das ist der, so einen haben wir, 20 Jahre haben wir darauf gewartet, dass so einer kommt.
Hätte ich auch gedacht.
2 Jahre später irgendwie.
Aber gut, wir haben keine Ahnung. Oder nicht. Ja, also vielleicht, ich glaube schon, dass der den noch auf der Liste hat.
Ist so, ja.
Warum nutzt er nicht die Chance und bringt ihn dann mal wieder? Also,
exakt. Genau, jetzt, wir haben ja vorhin drüber gesprochen, jetzt wäre doch der Zeitpunkt, wo du sagst, ich habe das verstanden, letztes Jahr, der hat bei Inter Schwierigkeiten gehabt, ne? hat nicht Stamm gespielt, war verletzt, alles gut, aber der ist ja einer, der, da brauchen wir nicht drüber reden, sobald der die Einladung bekommt und sich in Flieger setzt oder in Bus, um hierher zu kommen, dann brennt der wie eine Fackel, da brauchen wir nicht drüber reden. Ne?
Ja. Und dann ich hätte auch noch einen dritten.
Sag mal.
Ich hätte auch noch einen dritten, wo ich auch gesagt hätte, warum lädst du so einen nicht mehr ein? Hier, Robert Andrich.
Absolut, ja.
Das ist auch ein ähnlicher Spielertyp. Das
Total.
Ist einer, der sich diesen Status erarbeitet hat. Einfach.
Ja.
Also der einfach nur aufgrund seines Trainingseifers und Ausdauer und Beharrlichkeit sich in diese Sphäre, das ist kein natürlicher Spieler von Bayer Leverkusen.
Ja, aber ganz wichtig.
Extrem.
Hast du gegen Bayern auch wieder gesehen, finde ich.
Also klassisches Herzstück.
Ja, hätte ich.
Damit sich außenrum die Artisten austoben können. Und das ist eine ich kann das sind Spieler, die mir sehr nahe sind. Ja. So inhaltlich sehr nah sind.
Ja, und der ist ja wirklich schon.
Und so ist halt Marius Wolf auch und so ist auch Robin Gosens. Und wenn ich mir vorstelle, das ist, sagen wir mal, das emotionale Dreigestirn, habe ich erstmal kein
Gegner
Problem.
Schon mal, genau, da hast du als Gegner schon mal, denkst du, das könnte ungemütlich werden.
Das ist, du weißt, der Gegner kommt vorbei, der Ball kommt vorbei, aber nie beide zusammen.
ja, absolut. Ja, hätte ich auch gern gesehen. Muss ich zugeben, jetzt kannst du wieder sagen, okay, stattdessen hat der Can zurückgeholt, ne, auf der Position.
Ja, ähnlicher der einfach eine tolle Hinrunde, also auch das einfach nachvollziehbar.
Ja,
auch
und
das
den,
einfach nachvollziehbar.
Den kennt er seit 100 Jahren und so weiter und so fort. Wen haben wir noch? Kevin Schade, weiß nicht, wie gut du den...
Nee, also kann ich nichts zu sagen, weil ich ihn null verfolgt habe.
Thiau, hast du logischerweise...
Habe ich auf Schalke noch gesehen. Hochveranlagter Verteidiger ist genauso wie jetzt Bella Kotschap. Also das ist so erweiterter Kreis, muss man mal sehen, einfach.
Muss man mal
über 90 Minuten sehen.
Machst du nichts verkehrt, quasi. Berisha war jetzt ja fast schon erwartet worden, hat es auch ja, muss man sagen, einfach verdient aufgrund seiner Tore. Nicht zuletzt auch gegen Bayern, wo ich glaube, jetzt warten wir mal ab, was am Samstag passiert, aber ich glaube, dass Flick jetzt mal mit zwei Stürmern es probieren will.
Ja.
Und wenn du dann Berisha und Füllkrug hast, ist das natürlich schon mal ein komplett anderes Spiel, als was wir von Deutschland
die letzten
zehn Jahre gewohnt waren. Ne?
Ja, hundertprozentig, klar. Klar, das ist dann schon auch so ein bisschen die Abkehr vom reinen Spielerischen.
Exakt.
Und ist, zumindest noch, ist zumindest ein Ansatz.
Dann haben wir, glaube ich, über einen noch nicht gesprochen, ist ein Matcher, der falsche Matcher sozusagen, oder der richtige, oder?
Ja.
Der andere Matcher. Es war ja, vielen Kollegen war es gar nicht bewusst, bis der hier am Montag auflief. Der sieht ja gar nicht aus. Ach so, das ist gar nicht der.
Das ist der andere.
Ja, das ist der andere. Ah, da gibt es ja noch einen, okay.
Es ist halt die verzweifelte Suche für vorne. Das, also das kann ich total nachvollziehen. Du suchst immer noch den Superstürmer. Und,
was mit du meinst jetzt mit Berisha? Weil Matcher ist ja eher der, also der Felix, wenn wir jetzt, damit wir jetzt nicht ganz verwirrend hier rüberkommen, spielt ja eine andere Position. Ne? Also der ist ja eher ein sogenannter Verbindungsspieler.
Ja, also du suchst halt einen Torjäger, das meine ich. Und dann suchst du halt einfach auf vielen. Also du lässt, das ist wie, du schmeißt mal die Salami in den Tunnel und guckst, was trifft.
Ja.
Weißt du, wie ich meine? Also ja. Bei irgendeinem muss doch jetzt mal die Hose aufgehen.
Ja, ich bin gespannt. Vielleicht werden wir nächste Woche, wie du sagst, dann haben wir die beiden Spiele schon mal hinter uns. Dann blicken wir noch ein bisschen voraus. Einen, der die Hose zugemacht hat, sollten wir aber auch noch am Ende reden, Wolf, war auch hier ein großes Thema, Mesut Özil.
Ja.
Gestern
war es ein großes Thema tatsächlich?
War bei uns ein Riesenthema, ja. Und rund um die Nationalmannschaft auch, weil jeder, also ich saß halt, vielleicht ist es mir deshalb auch präsenter, als es tatsächlich war. Ich saß halt zu dem Zeitpunkt, als es bekannt wurde, gerade mit Götze zusammen. Und das war so, da waren halt noch ein paar Interviewtermine, ne? Und alle waren so, oh krass, Mesut, oh, und was war das für ein geiler Kicker und selten mit einem besseren gespielt und so, wo dir das erst nochmal gewahr wird, was das eigentlich für ein Fußballer war, ne? Und man hat immer so, finde ich, auch das ist ein bisschen deutsch und ein bisschen vielleicht auch deutsche Medienlandschaft, so, der hat jetzt irgendwie seit 2018, ist das so der Absturz und der Versager und der, was dann da noch alles dazugehörte, rund um, also weg vom Sportlichen vielleicht noch mit dem Erdogan-Foto und seitdem, ne? Ja. Aber dass der davor 10 Jahre lang für die Nationalmannschaft überragende Leistungen gebracht hat, dass der ein wesentlicher Bestandteil des WM-Titels war, des EM-Titels, den ich vorhin angesprochen habe, 2009, und dir jeder, egal mit wem du sprichst, egal auf welchem Niveau, sagt dir, ey, Götze sagt, selten mit einem besseren Fußballer zusammengespielt.
Ja, ja, ja. Und Goretzka. In der Öffentlichkeit bleibt das Foto.
Ja,
genau. Bleibt das Foto und die Art und Weise. Und genau. Deshalb habe ich so gedacht, also wie so ein großer Fußballer, also es war wirklich ein herausragender deutscher Nationalspieler, mit allen Erfolgen, die du gerade eben aufgezählt hast. Und er verabschiedet sich und dieses Land nimmt es in aller Stille zur Kenntnis. Weil das, was bleibt, ist das Foto.
Ach, deshalb meintest du, war das wirklich so ein großes Thema?
Ja, ja, genau, genau. Weil das, also ich hatte jetzt nicht das Gefühl, also du bist jetzt der Erste, der mich darauf anspricht.
Krass, ja, weil vielleicht, weil ich mich gerade beim DFB tummel.
Normalerweise hätte dieser Podcast beginnen müssen. Der große Mesut Özil hat seine Karriere beendet.
Ja, stimmt.
Wie habt ihr denn, was hast du denn für Erinnerungen? Was kommt dir als erstes in? Also das wäre, und hier machen wir es in den letzten 3 Minuten dieses Podcasts. Ich bin vollkommen überrascht, dass du mich überhaupt darauf ansprichst. Wenn wir jetzt nicht drüber geredet hättest, hätte niemand vermisst.
Aber ist schade, oder?
Schade und auch ein Stück weit einfach selbst verschuldet. Also da kann ich ihn nicht komplett aus der Pflicht nehmen.
Total. Total.
Also das ist ich fand auch, dass die Vereine, für die er gespielt hat, dieses Karriereende eher so mit einer gewissen Zurückhaltung zur Kenntnis genommen haben. Also alle haben pflichtschuldig über Social Media so die große Dribblings und große Tore, so, und das war's aber.
Ja, das stimmt. Es ist tatsächlich, und das ist witzig, weil du sitzt in München und hast ja aber trotzdem jeden Tag auch mit Fußball und mit Kollegen, mit denen du über Fußball redest, zu tun. Ja. Du wurdest nicht mal darauf angesprochen. Hier war es ein Riesenthema, weil ich wahrscheinlich gerade in dieser DFB-Bubble bin, ne? Wo du dann sagst, okay, die bewerten das vielleicht dann auch nochmal anders. Aber es ist einfach eine große Karriere, die da zu Ende geht, aber die halt irgendwie gefühlt auch schon seit seinem Weggang von Arsenal zu Ende
ging. Genau, das kommt ja auch mit dazu. Also auch das wurde ja dann hier in dem Land so wahrgenommen, der macht jetzt hier noch so eine kleine Tingle-Abschiedstour. Und Fener, oh, Flugzeug, weiß ich nicht, 20.000, oh, er spielt nicht. Jetzt geht er zum Erdogan-Club, Başak Şehir, und im Grunde ist er außerhalb jedes Radars. Also ist ja jetzt auch keiner.
Wenn hat man auch keine so, Erwähnung mehr gefunden, wenn der
jetzt so rundum. Also es ist ja, es werden ja Heerscharen an Experten werden ja zu einzelnen großen Spielen gekarrt. Da ist ja der Name Özil ist ja nie gefallen, nie.
Nie. Ja, was krass
kein,
ist.
Kein Fernsehsender, keine Zeitung, null, keine null. Denkt darüber nach, Mesut Özil zu einem Experten zu machen.
Stimmt.
Also, oder ihm hier irgendeine Plattform zu bieten. Das ist, also, der kommt ja nicht mehr in Verlegenheit, beim aktuellen Sportstudio abzusagen. Ja, also, das ist ja, weißt du, also, das ist. Es ist schade, es wird ihm als Fußballer nicht gerecht, aber in dem Fall auch ein Stück weit einfach selbst verschuldet.
Total. Aber auch da, ich habe gestern. Wir haben einen Kommentar geschrieben und auch nochmal so eine Würdigung, und dann guckst du ja auch nochmal so ein bisschen in die Karriere rein, und dann siehst du das alles nochmal, ne? Real Madrid, Arsenal London, guckst dir da nochmal so ein paar Spiele an, und der war ja über Jahre gesetzt bei Jogi Löw, ne? Immer, ja. Immer, der hat immer gespielt, und der war einer, der in seinem ganzen Leben, glaube ich, da haben wir gestern noch drüber gesprochen, als es darum ging, könntest du dir so einen Spieler heute überhaupt noch erlauben? Weil das war natürlich einer, der hat von Gegenpressing und Defensivarbeit und so hat er noch nie was gehört. So ehrlich muss man sein. Ne?
Ja.
Es war, ging halt schon eher so in die Richtung Messi. Du spielst halt zu zehnt, wenn er auf dem Platz ist. Ne?
Ja.
Aber dafür...
Gegen den Ball. Gegen den Ball, ja. Dafür bist du mit Ball vielleicht zu zwölft. Ne?
Ja, richtig. Ja. Genau. Und ich fand ihn immer, also ich, wenn man das, man kann ja nicht außen vor lassen, was du ja auch richtig gesagt hast, was dann passiert ist, rund um dieses Foto und nach diesem Foto, man hatte ja den Eindruck, dass er auch ein bisschen ferngesteuert war.
Ja.
Ich hab den immer kennengelernt als total zurückhaltenden, schüchtern,
ja, ich auch.
Sehr sympathisch, aber wirklich gut erzogen, wo ich immer gedacht habe, das war einer, wenn du wusstest, eben, ich habe ja gerade dieses Szenario beschrieben, wenn wir da sitzen und Medientermine haben, ne, dann sitzen da halt 5, 6, 7 Spieler mit Journalisten, die halt Termine haben, so, und dann kommt ein Spieler rein, und selten ist es noch der Fall, dass der allen Hallo sagt. Das war zum Beispiel so einer, der ist zu jedem Tisch gegangen, hat jedem die Hand geschüttelt, gefragt, wie geht's. Du hattest das Gefühl, er meint das auch ernst. Also sehr, ich fand den immer sehr nett und sehr umgänglich, sehr absolut. Mhm. Und ich möchte zum Abschluss noch eine Geschichte erzählen, weil die einfach so lustig ist. Wir haben damals vor der, jetzt muss ich überlegen, ob es vor der WM 2014 war, es spielt am Ende auch gar keine Rolle, der Zeitpunkt, sondern es geht darum, wir hatten ein großes Interview mit ihm, und es ging darum, dass er die Nummer 10 bekam. Ne?
Ja.
Was ja in Deutschland einfach
besonders.
Was Besonderes. Im Fußball allgemein und in Deutschland. Wir haben halt dann ihn mit Netzer und Matthäus haben wir ihm, glaube ich, ein Trikot dann noch mitgebracht. Und es ging halt, das ganze Interview ging eigentlich um die Nummer 10.
Ja. So.
Und dann kam irgendwann die Frage und sagte, ja, wer war denn so dein großes Vorbild, deine Nummer 10? Also war das Maradona oder Lothar? Und dann guckt er mit seinen cooler Augen und sagt,
Captain Tsubasa. Und es war so geil, weil die Geschichte dann eine ganz andere wurde, ganz anders als geplant. Dann hat er seine Schienbeinschoner noch geholt aus der Kabine, auf die er Captain Tsubasa, was keiner wusste, draufgedruckt hat. Kennst du Captain Tsubasa?
Ja, klar. Weißt du? Japanische Zeichentrickserie.
Ja, von den Kickers. Ja. Und das fand ich so geil. Auch, weißt, er hat nicht drüber gesprochen, über Pelé oder nein, Captain Tsubasa. Ja. Und da hat er ungefähr 20 Minuten dieses Interview, hat er über Captain Tsubasa geredet und warum er den so geil findet.
Ja, sehr gut. Ja, gut, aber wahrscheinlich beschreibt ihn und seine Spielweise das am besten. Die kindliche Freude.
Total.
Die kindliche Freude am Spiel. Das es ist dann auf den Punkt.
Nicht groß nachdenken, ne?
Genau.
Einfach drauf los. Wie früher auf dem Bolzer.
Ja. Aus Instinkt das Richtige tun. Ja.
Ein schönes Schlusswort, Wolf, wie ich finde. In der nächsten Woche werden wir zwei Länderspiele hinter uns haben und wir sind natürlich unmittelbar
reich an Erkenntnissen.
Reich an Erkenntnissen und du bist wahrscheinlich schon vollkommen im Topspiel-Klassiko-Tunnel. Wir können das Fass wieder aufmachen. Den deutschen Klassiko, den es nie gab.
Ja, aber das wird das größte Spiel im deutschen Fußball der jüngeren Geschichte. Das ist, Gott sei Dank haben wir sowas. Wirklich. Gott sei Dank haben wir sowas.
Ja, bin ich auch dafür. Soll ich noch was triggern? Was
ja, mach mal.
Spoilern. Mario Götze am Samstag bei uns im großen Interview sagt, er drückt dem BVB die Daumen.
Das ist eine Überraschung, ja.
Ja, ist eine Überraschung, weil er hat auch lange noch bei Bayern gespielt. Mhm. Aber er tippt auf Bayern. Ja. Also ich würde beides mitgehen.
So, ja, ich drücke niemandem die Daumen. Ich freue mich einfach auf ein großes Fußballspiel. Ich glaube, dass Borussia Dortmund, um eine Chance zu haben, deutscher Meister zu werden, dieses Spiel wird gewinnen müssen.
Gewinnen oder reicht oder ein Punkt?
Nee, ich meine, sie werden es gewinnen müssen. Weil dann hast du 8 Rest und du brauchst 2 Spiele, um sie noch zu kriegen. Du hast mittendrin die wichtigsten Spiele der Saison wieder mal, nachdem erst Paris, jetzt also zweimal Manchester City bei den Bayern. Das wird Körner kosten und sie werden nicht umhinkommen. Und 2 Spiele aufzuholen, das ist nicht unmöglich, weil der Druck wird dann kommen. Es wird auch verbale, rhetorische Spitzen geben, dann aus München in der Folge. Also auch die wird Dortmund aushalten müssen und überstehen müssen. Und nochmal 8 Rest bedeutet 24 Punkte. Das ist schon eine
tiefe Mathematik.
Ich muss es ja begründen. Ich glaube, wenn sie das Spiel nicht verlieren und Tabellenführer bleiben, ist die Chance natürlich da. Also rein mathematisch ist sie da. Aber das wird dann nicht reichen, wenn sie gewinnen, 4 vor sind und die Bayern einfach 2 Spiele brauchen, um aufzuholen. Dann hat Dortmund eine echte Chance, deutscher Meister zu werden. Eine große Chance, deutscher Meister zu werden. Wenn sie unentschieden spielen, haben sie eine Chance. Wenn sie verlieren, glaube ich, ist es das gewesen.
Legst du dich fest, wenn sie gewinnen, werden sie deutscher Meister? Kann ich dir das, können wir uns da...
Wenn die Bayerns gewinnen, werden sie deutscher Meister, ja.
Und wenn Dortmund gewinnt?
Und wenn Dortmund gewinnt, hat Dortmund eine sehr große Chance, deutscher Meister zu werden.
Alles klar.
Wolf, ich kann dir sagen, dass meine große Tochter Emmy, ne, diesen Podcast hier aus meinem Büro mitverfolgt hat.
Live.
Und jetzt live mitverfolgt hat.
Dann schöne Grüße.
Ja. Oder Emmy? Du kannst jetzt was sagen. Ja, und in vielem einverstanden war mit dem, was ich gesagt habe,
hat
oder?
Genickt, oft genickt.
hat genickt. Ja.
Es wird gekichert. Kümmer dich um deine Tochter, Wolf.
Ja, das mache ich.
Schöne Grüße an euch da draußen. Bleibt uns gewogen. Wir hören uns nächste Woche an gleicher Stelle, an gleicher Ort.
wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.